Herzlich willkommen zu unserer Vorlesung, letzte Veranstaltung in diesem Jahr, Software and Internet Economics. Das heißt, kommenden Donnerstag werden wir dann am 23. nichts mehr machen. Ja, womit wir uns jetzt so in den nächsten zwei, drei Stunden beschäftigen werden, ist jetzt eher so die Marktseite von der Softwareindustrie. Ne? Das heißt, wir werden uns unterhalten über das Thema Vertriebsaktivitäten. Das ist das, was wir heute machen werden. Und dann im Anschluss werden wir uns unterhalten, insbesondere um das Thema Pricing, also Preisstrategien für Softwareanbieter. Das wird uns jetzt so die nächsten zwei, drei Stunden beschäftigen. Heute Vertrieb und vielleicht bevor wir hier dann tatsächlich loslegen, noch so ein paar Vorbemerkungen von mir zu dem Thema Vertrieb. Also meiner Meinung nach, das ist jetzt eine persönliche Meinung, ist so im Bereich Wissenschaftlichkeit, Modelle im Bereich von Vertriebsaktivitäten, ist nicht so der ganz große Blumentopf mitzugewinnen. Ja. Also auch vieles von dem, was ich Ihnen jetzt hier so erzählen werde zum Thema Vertrieb, werden Sie bei vielen Punkten wahrscheinlich auch sagen, naja, gut, das ist ja eigentlich auch relativ klar vielleicht, ja, und ist jetzt nicht so Rocket Science-mäßig wie, keine Ahnung, hier sind einige Informatiker im Raum, wie Komplexitätstheorie oder solche Geschichten. Das zweite Punkt, den ich vielleicht vorab nochmal ganz gerne ansprechen wollte, ist der, dass gerade viele Studenten, Bachelor, Master, Diplomstudium, wie auch immer, das ging mir damals auch so, wenn jemand die Frage gestellt hätte, willst du später vielleicht mal in den Vertrieb gehen, da wäre die erste Reaktion auf jeden Fall gewesen, no way. Ja. Und so gefühlsmäßig würde ich sagen, geht es vielleicht auch einigen von Ihnen so, dass sie sofort sagen, oh, Vertrieb, das möchte ich überhaupt nicht, unter gar keinen Umständen. Weil man hat ja immer doch, ich hatte es schon mal in einer anderen Veranstaltung erklärt, so häufig denke ich mal so ein bisschen zumindest so im Hinterkopf so ein so Staubsaugervertreterartiges Verhalten. Oder auch, ich hatte gerade ein neues Auto bestellt und jetzt hat mir der Autoverkäufer in Anführungszeichen so ein Versicherungsmenschen da auf die Handy-Mailbox gejagt. Ne? Sehr schön. Ja? Also sowas verbindet man ja häufig mit dem Thema Vertrieb. Aber wenn Sie sich jetzt vielleicht mal vorstellen, wir kommen dann gleich noch dazu. Sie sind tätig im Vertrieb, also im Verkauf, Akquise von komplexen IT-Lösungen. Ja? Also stellen Sie sich vor, Sie sind vielleicht der Vertriebsbeauftragte von einem großen Softwarehaus oder so ein Gemischtwarenhaus wie IBM und Sie sind weltweit für so einen Kunden wie die Deutsche Bank zuständig mit all den Systemen, die es dort gibt. Oder Sie sind im SAP-Vertrieb tätig und haben als Kunden vielleicht solche großen Unternehmen à la Nestle oder sowas, ne? Und wollen mit denen tatsächlich sprechen über den Einsatz von den IBM-Lösungen, von den SAP-Lösungen etc., da wird, glaube ich, recht schnell klar, dass es da keinen nicht ausgebildeten Staubsaugerverkäufer letztlich dahin schicken können. Sie können das machen, ja, aber das ist keine besonders gute Idee, weil der oder diejenige dann eben entsprechend bei den Kunden dann auch mit den CIOs und den Fachleuten aus der IT-Abteilung spricht, genauso mit den Business-People. Und wenn das dann nur so ein Schaumschläger ist, ja, werden Sie wahrscheinlich relativ wenig Umsatz machen. Ja, bitte. Das könnte. Ja, also ich gebe Ihnen in dem Punkt 1 natürlich recht, das erfordert eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen dem Vertriebler, der Anbieter und den Kunden. Kommilitone sagt gerade, es gibt auch Fälle, wo dann praktisch die Vertriebsmannschaft in Anführungszeichen auch so beratungsmäßig dann unterwegs ist und dann beim Kunden sich richtig praktisch da ihren eigenen Office hat. Das würde ich vermuten, dass das dann nicht direkte Vertriebstätigkeit ist, sondern dass es dann zum großen Teil Beratungstätigkeit ist. so praktisch vielleicht nachgelagert zu einer Akquise, dass dann vielleicht Oracle bei einem Unternehmen, bei einem Kunden dann entsprechend sitzt, um dann eben noch die eine oder andere Beratungsleistung zu erbringen. Also Vertrieb ist schon typischerweise, wenn wir das Beispiel Oracle nehmen, wäre typischerweise schon dann auch bei Oracle angesiedelt mit einem engen Kontakt. Ja, also das so als kleine Motivation, mit einem sehr guten Hinweis schon mal. Und jetzt beginnen wir mal hier im Bereich Vertrieb mit einer allgemeingültigen Definition von dem, was eigentlich Vertriebsstrategie bedeutet. Vertriebsstrategien beschäftigen sich mit den Entscheidungen in Bezug auf die Versorgung nachgelagerter Unternehmen in der Wertschöpfungskette mit Gütern und oder Dienstleistungen. Das ist die Definition. Und Homburg, Marketingprofessor von der Uni Mannheim, einer der bekanntesten Marketingleute überhaupt, nicht nur in Europa, auch weltweit, hat das mal so gesagt, umfasst einerseits dieser Vertriebsbereich marktgerichtete akquisitorische Aktivitäten. Das wäre also sowas, der Vertriebsbeauftragte geht zu seinen Kunden, ruft die an und versucht da Jobs zu akquirieren. Und zum anderen aber auch vertriebslogistische Aktivitäten, die werden auch dazu gezählt. Und vertriebslogistische Aktivitäten, die werden wir hier im Weiteren jetzt nicht mehr behandeln, weil wir reden über die Softwareindustrie und in der Softwareindustrie gibt es da jetzt nicht so viel bahnbrechende Dinge zu beachten in Bezug auf Vertriebslogistik. Also Vertriebslogistik spielt dann eher eine Rolle in der klassischen Industrie, wo auch physische Güter dann gehandelt werden. Also nehmen wir so einen Reifenhersteller wie Goodyear mal als Beispiel, der seine Kunden entsprechend mit den Reifen versorgen muss. Der muss sich beispielsweise überlegen, welche Routen werden denn jetzt genommen, um die Kunden zu versorgen, welche LKWs werden die eingeplant. Das wären dann solche Aufgabenstellungen und diese Problematik haben Sie ja im Bereich Software schlicht nicht. Also, was fällt hier unter anderem so an Themen an im Rahmen der Vertriebsstrategie? Um die Gestaltung des Vertriebssystems, Gestaltung der Beziehungen zu Vertriebspartnern und Key Accounts, das Vertriebscontrolling und Gestaltung der Verkaufsaktivitäten. Und anhand dieser Gliederung werden wir uns jetzt dieses Thema hier entsprechend anschauen. Ja, beginnen wir mal mit der Frage, wie kann man so einen Vertrieb in einem Unternehmen eigentlich organisieren? Und zwar organisieren im Sinne der Aufbauorganisation. Und dann finden sich hier so folgende Strukturierungskriterien, häufig nach Regionen. Also wir haben jemanden, der ist zuständig für den Vertrieb der Produkte in USA, der andere in Europa, der andere in Asien etc. Nach Branchen entsprechend, brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Der eine halt eher im Chemiebereich, der andere ist tätig im Bereich Logistik, der dritte im Bereich Banken. Das ist deswegen extrem wichtig, diese Strukturierung, weil faktisch alle Kunden werden Ihnen immer sagen, dass diese Branchenkenntnisse eine der zentralen Kenntnisse sind, die nicht nur ein Vertriebsmitarbeiter haben muss, sondern die praktisch das ganze Softwarehaus haben muss. Also das heißt, Sie müssen verstehen, wie eine Branche tickt. Ja, wenn Sie im Textilbereich Ihre Softwarelösungen verkaufen wollen, müssen Sie verstehen, wie dieses Geschäft tickt. Dieser ganz generische Ansatz, also wir sind so generisch, dass wir praktisch über allen Industrien und Branchen schweben und alles können, der funktioniert im Softwarevertrieb in aller Regel nicht. Produkte, können Sie sich vorstellen, vielleicht so ein Beispiel, warum es auch interessant und wichtig sein könnte, so eine Vertriebsorganisation beim Softwarehaus auch nach Produkten zu organisieren. Ja, bitte.
Ja. Jeder, alle Vertriebsmitarbeiter aus allen Branchen Kenntnisse haben, sondern würde ich halt
Ja, so in die Richtung geht es. Ich gebe Ihnen vielleicht mal ein schönes Beispiel. Also bei der SAP gibt es eine kleine Truppe für den Bereich Software für die Unterstützung von Supply Chain Management. Und Supply Chain Management, da gibt es ja auch viele Optimierungsmethoden, die halt versuchen, für solche Prozesse wie eine Produktionsplanung, wie so eine Transportplanung, das wäre so ein Beispiel, also welche Routen fährt, nehmen wir wieder das Beispiel von Goodyear, um seine Kunden zu beliefern. Das sind also komplexe mathematische Optimierungsmethoden, die dann dahinter stecken. Und das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel für diesen Bereich MySAP Supply Chain Management. Hat die SAP eben so eine eigene Truppe, die übrigens auch vorzugsweise hier mit Mitarbeitern von uns hier von der TU Darmstadt häufig Promovierte entsprechend besetzt werden, weil dort sind die Methodenkenntnisse und die sollen nicht nur in so eine Standardsoftware dann einfließen, sondern sollen dann eben auch in der Lage sein, dem Kunden das zu erklären, was da letztendlich für Algorithmen, Heuristiken und Optimierungsverfahren drin sind. Ja, Trennung in Bestands- und Neukunden, das hatte mir der Heiner Diefenbach mal ausführlich erklärt, mit dem wir ja eng zusammenarbeiten, CEO von der TDS AG, und die sind selbst ein Vertriebspartner der SAP, dass es aus seiner Sicht ganz essentiell sei, dass man so eine Trennung macht in Bestands- und Neukunden. Und er wird häufig genannt, die Vertriebsbeauftragten, entweder Jäger oder Farmer, so als plakative Schlagworte, weil er sagt, es wäre von den Charakteristika, wären die Leute schon sehr unterschiedlich. Und wenn sie gerade in die Neukundenakquise reingehen, werden sie in vielen Fällen eher so einen extrovertierten Menschen brauchen, ja, der also tatsächlich ständig am Telefon hängt und versucht, Neukunden zu gewinnen. Während also diese Fähigkeit bei so einem Bestandskunden gar nicht so unbedingt notwendig ist. Ja, da sagt er auch da werden häufig auch eher ruhige, introvertierte Typen sehr, sehr gut geeignet. Vielleicht will der Kunde auch nicht immer einen haben, der drei Treppenstufen auf einmal nimmt und den großen Dynamiker rauskehrt die ganze Zeit, sondern einfach einen soliden Menschen, auf den er sich verlassen kann und wo er eben weiß, ja, dass man dort sehr gut miteinander zurechtkommt. Also das ist so diese Unterscheidung in Jäger und Farmer, wie das der Heiner Diefenbach mal ausgedrückt hat. Ja, und es ist auch klar, dass man natürlich jetzt über diese Struktur oder ja, diese Organisationsstruktur Merkmale, dass man nun da verschiedene Kreuztabellen praktisch darüber bilden könnte. Ja, dass man sagen könnte, okay, wir strukturieren nach Regionen, nach Branchen und nach Produkten. Und dann könnte es eben sein, dass dann eine Person für eine Region USA und eine bestimmte Produkte zuständig ist und eine andere Person ist dann vielleicht für Europa und ein anderes Produkt zuständig. Da können Sie dann also praktisch ja, so eine Art kartesisches Produkt dann drüber legen und können sich das dann entsprechend organisieren. Eine wesentliche Entscheidung bei der Gestaltung des Vertriebssystems sind die Vertriebswege. Und was Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist hier der Unterschied zwischen direktem und indirektem Vertrieb. Direkter Vertrieb würde einfach heißen, dass ein Softwarehaus seine Lösungen direkt an die Kunden verkauft. Ja, die sind also SAP ist direkt mit Nestle im Geschäft und verkauft direkt an Nestle die Softwarelizenzen. Der indirekte Vertrieb sieht nun eben so aus, wie Sie sich jetzt schon denken können, dass die Vertriebsaufgaben von externen Unternehmen, zum Beispiel Systemhäuser, wahrgenommen werden. Das heißt, man sagt, man schaltet hier jetzt praktisch noch einen Distributor, in der Softwareindustrie meistens Systemhaus genannt, zwischen uns als Softwareanbieter und dem Kunden. Das wäre dann gerade, wenn wir das mal jetzt uns nochmal vergegenwärtigen, vor 2 Wochen haben wir das, glaube ich, gemacht, so die verschiedenen Geschäftsmodelle, die es so in der Softwareindustrie gibt, dann wäre das praktisch so ein Reseller-Modell. Das Reseller-Modell, der Vertriebspartner, das Systemhaus, kauft Lizenzen von dem Softwareanbieter und verkauft diese Lizenzen dann wieder an die Kunden weiter. Das heißt, ein Zwischenschritt wird hier eingebaut. Hierzu vielleicht ein paar Effizienzüberlegungen und ein paar Effektivitätsüberlegungen auch. Also Effizienzüberlegung wird man, macht beispielsweise der Herr Homburg, wo wir das hier rausgenommen haben, im Sinne einer Make-or-Buy-Entscheidung. Also es ist eine Make-or-Buy-Entscheidung, so ähnlich wie so eine Art Outsourcing, dass wir sagen, wir können den Vertrieb entweder selbst machen oder wir können es eben ein anderes Unternehmen übernehmen lassen. Und also klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Und was wir natürlich berücksichtigen müssen, sind einerseits die Kosten, die uns als Unternehmen anfallen, wenn wir sagen, wir wollen den Vertrieb selbst machen. Und zum anderen gehen uns natürlich entsprechende Margen durch die Lappen. Wir machen immer noch eine positive Marge, wenn das Systemhaus unsere Software verkauft, aber natürlich weniger, als wir letztendlich einnehmen würden, wenn wir es direkt tun würden. Demgegenüber, Effekt, da ist eine Frage, ja? Bisschen lauter, bitte, wenn es. Genauso ist das, wenn wir auch auf einer der nächsten Folien haben, dass beispielsweise so ein Unternehmen wie die SAP, das ist genau das Beispiel, was der Kommilitone gerade gebracht hat, tatsächlich beides tun. Ja? Sie machen einen direkten Vertrieb mit ihren Großkunden und sie machen einen indirekten Vertrieb mit allen kleinen und mittelständischen. Kriegen wir gleich noch. Aber sehr gut, genau. Ja, neben diesen Effizienzüberlegungen, Effektivitätsüberlegungen so einige. Also zum einen muss man in Betracht ziehen die Qualität der Kundenbetreuung. Ja, zum Beispiel durch räumliche Nähe oder durch Spezialisierung. Ja, also gerade wenn Sie vielleicht ein paar kleinere mittelständische Unternehmen haben, kann das sehr interessant sein, entsprechend in der Nähe einen entsprechenden Anbieter zu haben. Und Spezialisierung kann auch bedeuten, dass durch ein Systemhaus letztlich die Kundenbetreuung besser wird. Nämlich wenn Sie jetzt irgendein Systemhaus haben, das auf eine bestimmte Branche spezialisiert ist und da wesentlich mehr Know-how hat, als das vielleicht bei dem Softwareanbieter der Fall ist, dann kann es eben auch dazu kommen, dass durch einen indirekten Vertrieb hier der Gesamtvertrieb entsprechend effektiver wird. Kundenloyalität wäre ein anderes Thema und da wird es tendenziell jetzt natürlich so aussehen, wenn wir aus Sicht des Softwareanbieters jetzt sagen, wir wollen eine möglichst hohe Kundenloyalität zu unserem Unternehmen haben, dann würde das natürlich tendenziell für den Direktvertrieb sprechen. Und ein wesentlicher Gegenstand der Effektivitätsüberlegung sind dann auch Wachstumsmotive. Also wenn Sie eine Software haben, die Sie vertreiben und wollen wachsen, dann kann häufig das Eingehen von Vertriebspartnerschaften eben ein Weg sein, um ein solches Wachstum entsprechend zu realisieren. Also wenn Sie beispielsweise, was im Moment ein großes Thema ist in der Softwareindustrie, wenn Sie in solchen Märkten wie Südamerika vielleicht wachsen wollten, dann ist es häufig sinnvoll, dort Vertriebspartnerschaften mit bereits dort angesiedelten Unternehmen einzugehen. So, schauen wir uns mal so ein paar weitere Überlegungen an, unter welchen Bedingungen Direktvertrieb oder indirekter Vertrieb eigentlich vorteilig sind. Und auch da würde ich einfach nochmal ganz gern so auf das wissenschaftlich-methodische eingehen. Was wir hier nicht haben, ist, sagen wir mal, so ein richtiges Entscheidungsmodell, wie Sie es vielleicht aus dem Bereich Operations Research kennen, wo dann rauskommt, okay, es ist jetzt 75% direkter Vertrieb und 25% indirekter Vertrieb die optimale Lösung für das Unternehmen. Das ist eher jetzt so ein paar weiche Überlegungen, wie sie eben auch in der Praxis dann angestellt würden, wenn es um die Frage geht, wie gestalte ich eigentlich mein Vertriebssystem. Wenn Sie mal so in die Marketingliteratur reinschauen, dann ist so eine Aussage, dass die Leute sagen, hohe Spezifität und eine hohe Komplexität sprechen tendenziell für einen Direktvertrieb. Also, und das kann man eigentlich auch auf das Beispiel Softwareindustrie, wie ich denke, sehr gut übertragen. Stellen Sie sich mal so einen Individualsoftwareanbieter vor, der wird immer sehr spezifische Lösungen entwickeln und kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Individualsoftwareanbieter jetzt den Weg eines indirekten Vertriebes geht. Das wird faktisch nicht stattfinden. Das heißt, Individualsoftware wird in der Regel immer zu so einem Direktvertrieb führen. Standardsoftware hatten wir ja angesprochen, können wir sicherlich beides beobachten. Wenn wir uns die Komplexität anschauen, dann wäre so eine Komplexität von so einem ERP-System natürlich beispielsweise deutlich höher als von so einem Office-Paket. Und die Frage wäre jetzt, wofür das spricht, das Thema Komplexität. Was würden Sie denn sagen? Wenn Sie mal so vergleichen, ERP versus Office-Software, oder können ja auch noch mal ganz andere Beispiele nehmen, muss ja nicht immer ERP und Office sein, könnte ja auch vielleicht irgendwie so ein Antiviren-Software sein. Ja?
Und Office-Paket, das ist jetzt nicht so wahnsinnig komplex in der Installation. Das kann man halt beim Mediamarkt kaufen, dass sich jeder Kunde mit seinem Ziel zumindest zu einem gewissen Grad der zu erreichen.
Ja,
in
ja.
Im komplexen System ist das unwahrscheinlich, dass ein Kunde ohne weitere Hilfe ein befriedigendes Ergebnis erreicht.
Ja, richtig. Ne? Also das wäre so ein Punkt hier. Oder wenn man das auch mal hier eng zusammenfasst mit diesem Punkt hier, eine erklärungsbedürftige Software, haben wir hier nicht so ganz schön hingeschrieben. Also eine erklärungsbedürftige Software verlangt, denke ich, entweder nach einem Direktvertrieb oder nach wirklich sehr, sehr gut geschulten Vertriebspartnern. Das ist immer eine relativ große Gefahr für so einen Softwareanbieter, der erklärungsbedürftige Software entwickelt und verkauft, wie so eine ERP-Software beispielsweise, dass ein wenig geschulter, schlechter, indirekter Vertriebsmensch dann die Kunden etwas verkrault und auch den Ruf der Software entsprechend schädigt. Ja, da legen diese großen Softwareanbieter zu Recht einen sehr, sehr großen Wert darauf. Kann man vielleicht auch an einem Beispiel aus der Hochschule noch mal ganz gut erklären. Also so ist es zum Beispiel nicht möglich, für eine Uni oder für eine Fachhochschule direkt hier eine SAP-Software zu installieren, also eine ERP-Software von SAP zu installieren, um sie den Studis zu Ausbildungszwecken zur Verfügung zu stellen. Das haben die irgendwann mal gemacht, aber das ist verdammt lang her. Und irgendwann haben sie das eingestellt, einfach aus dem Grund heraus, dass solche Software eine sehr gute Wartung erfordert. Ja. Und wenn die Unis und Fachhochschulen nicht in der Lage sind, beispielsweise aufgrund von zu geringen Kapazitäten, das ordentlich zu machen, ja, dann läuft diese Software schlecht. Und alle Studenten, die diese Software nutzen, denken, was ist denn das jetzt hier für eine Software? Ja. Und deswegen haben sie halt, wie ich denke, die nachvollziehbare Idee gehabt, dass sie gesagt haben, sie richten so ein paar Kompetenzcenter in Deutschland ein. Also eins ist beispielsweise in Magdeburg, ich glaube ein weiteres ist in Passau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Sie wissen ja, dass wir hier bei uns auch die SAP-Software den Studenten so zum im Rahmen von so einem kleinen Kurs mit Accenture zur Verfügung stellen. Also wir beziehen diese Software aus diesem Kompetenzcenter in Magdeburg. Ja. Und auch für Sie vielleicht ganz interessant, kostet dann 5.000 Euro das Jahr die entsprechenden Nutzungsgebühren. Also da kann man sich dann schon wieder drüber unterhalten, ob das sein muss, dass wenn man schon als Uni, sagen wir mal, eine Software eines bestimmten Großanbieters zur Verfügung stellt und die Studis da so einführt, dass man dafür dann auch noch bezahlt, ist schon, sagen wir mal, relativ hart an der Kante. So würde ich das mal ausdrücken. Ne? Ja, also erklärungsbedürftige Software. Und man könnte sich ja auch in die gleiche Richtung geht dieser Gedanke hier. Man könnte ja sagen, okay, Software, digitales Produkt, kann ich eben alles über das Internet vertreiben, kann man eben in der Regel nicht in dem Moment, wo die Produkte erklärungsbedürftig sind, weil dann laufen wir gerade in so ein Problem rein, der Kunde kommt nicht damit zurecht, was per se schon mal schlecht ist und dann leidet auch unser Ruf als Softwareanbieter. So, jetzt hatte ich den Punkt hier übersprungen, das ist auch so eine Tendenzaussage, je höher die Anzahl von Marktteilnehmern ist, umso größer sind tendenziell die Vorteile von diesem indirekten Betrieb. Das sind dann so ähnliche Überlegungen, wie wir hier in einer unserer ersten Stunden angestellt haben, zum Thema Intermediäre. Also wenn Intermediäre zwischen Nachfragern und Anbietern stehen, indem je größer praktisch diese Anzahl der Kunden ist, umso vorteilhafter sind letztendlich solche Intermediäre, weil man eben Transaktionskosten einsparen kann. Na, und in vielen Fällen, der Kommilitone hat es schon angesprochen, können auch direkte und indirekte Vertriebswege miteinander kombiniert werden. Ja, und jetzt kommt hier so ein Beispiel, und das war genau das, was Sie schon gesagt hatten. Also wenn Sie sich so einen Anbieter wie die SAPler hier anschauen, dann haben die unterschiedliche, ja, teilen Sie Ihre Kunden in unterschiedliche Klassen ein. Und das heißt eben hier zurzeit Global Enterprises, Local Enterprises und Small Enterprises. Hier sehen Sie die entsprechenden Anzahl der, ich nehme mal an, potenziellen Kunden. Das müsste ich mir auch nochmal genau anschauen. Und da ist eben genau die Idee die, dass Sie sagen, zu den großen Unternehmen gehen Sie selbst. Also machen Sie entsprechenden Direktvertrieb und die kleineren Unternehmen überlassen Sie dann Ihren Systemhäusern. Wobei, das muss man auch dazu sagen, aus Praxiserfahrungen dort an der Stelle geht es dort auch zwischen der SAP und den Systemhäusern nicht so ganz unproblematisch zu. Also nach dem Motto, da gibt es schon so ein paar Größenordnungen, ab denen jetzt direkt und unterhalb denen indirekter Vertrieb gemacht wird. Aber sobald da mal ein sehr lukrativer, großer Mittelständler praktisch ist, dann versucht der Softwareanbieter in dem Fall auch da gerne entsprechend den dann aus den Fängen des Vertriebspartners rauszulösen. Ne? Ein wichtiger Punkt ist, wenn Sie hier an solche kleineren Mittelstandsfirmen gehen, dass meiner Ansicht nach kaum etwas heterogener ist als der Mittelstand. Also es ist immer so ein schöner Spruch, den man immer wieder hört, okay, dann machen wir was für den Mittelstand, wir machen eine Software für mittelständische Unternehmen, aber gerade da ist eine unglaubliche Vielfalt. Ja? Also ob Sie jetzt einen kleinen Textilfabrikanten haben oder eine kleine Maschinenbaufirma, eine Firma, die Füllfederhalter und Kugelschreiber herstellt, und was es dort alles gibt, die sind alle unheimlich verschieden in sich. Und vor dem Hintergrund war auch jetzt, sagen wir mal, der erste Versuch der SAP, diese Lösung Business by Design, also diese Software-as-a-Service-Lösung, ich weiß nicht, ob und inwieweit Sie das verfolgt haben, relativ unerfolgreich. Ja? Weil sie halt gesagt haben, wir machen jetzt eine Lösung für den Mittelstand. Und ja, der Mittelstand war aber bunter, als man sich das offensichtlich vorgestellt hat. Vor dem Hintergrund wird jetzt gerade die zweite Initiative gestartet, also praktisch die zweite Version von dem SAP Business by Design. Das kriege ich morgen dort in Walldorf vorgestellt. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ja, okay. Dann hier noch einige weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten der Vertriebswege. Tiefe des Vertriebswegs, Breite des Vertriebswegs und hier noch Breite des Vertriebssystems. Das untere hatten wir schon mal in einem anderen Kontext behandelt. Also hier Tiefe des Vertriebsweges. Aus der allgemeinen Marketingliteratur: Wie viele Vertriebspartner werden auf dem Weg zwischen Anbieter und Kunde zwischengestaltet? Und so einen mehrstufigen Vertrieb werden Sie in der Softwareindustrie in der Regel nicht finden. Das haben Sie vielleicht irgendwie Großhandel, Einzelhandel im Bereich, wo es um solche physischen Produkte geht, in der Softwareindustrie eigentlich kaum. Weitere Fragestellung: Breite des Vertriebsweges. Das spielt nun an auf die Fragestellung, mit wie vielen Vertriebspartnern wollen wir denn eigentlich letztlich zusammenarbeiten? Und auch hier gilt natürlich, je komplexer, erklärungsbedürftiger und hochwertiger die Produkte sind, umso eher bietet es sich an, mit einer kleinen Anzahl von Vertriebspartnern zusammenzuarbeiten. Bleiben wir nochmal hier. Warum ist das so? Ja?
Man muss ja den Leuten dann immer erstmal erklären, wie das Programm funktioniert, beziehungsweise die Leute schulen. Und wenn das komplex ist, wenn viele Leute unterrichtet werden müssen, dann benötigt es viel Zeit und Geld.
Sehr, sehr gut. Schulung ist hier an der Stelle tatsächlich ein ganz großes Thema. Und da geht es bei der Schulung nicht nur darum, Sie haben es genau angedeutet, selbst Geld einzunehmen. Also die ganzen großen Softwareanbieter haben durchaus auch Umsätze aus Schulungen in so einem Bereich von 2% des Gesamtumsatzes. Aber das scheint mir nicht der Punkt zu sein, sondern so wie Sie sagten, man will ja, dass seine Vertriebsleute, die Software verkaufen, eben entsprechend fit sind, ja, und dem Kunden dann entsprechend richtig beraten. Ja, bitte. Ja, das wird häufig auch so gemacht, dass man sich beispielsweise anschauen könnte, einen spezialisierten Vertriebspartner, der besonders fit in einer Branche ist, für die eine Branche zu haben und dann auch nur einen entsprechenden für die andere Branche zu haben. Das wäre, sagen wir mal, von der Gedankenwelt, denke ich, sehr, sehr, sehr gut. In der Praxis sieht es häufig so aus, dass man sich da tatsächlich auf die Vertriebspartner zunächst mal, sich die mal sucht, mit denen man jetzt schon lange zusammengearbeitet hat. Also ich denke jetzt gerade, ich sehe das gerade ein bisschen durch die Brille, die SAP hat ja viele, viele Jahre dann doch erfolgreich zusammengearbeitet im Bereich ERP-Software, ganz normaler, in Anführungszeichen On-Premise-ERP-Software mit vielen Vertriebspartnern. Und viele der Vertriebspartner, die es da schon gibt, die werden jetzt auch ausgewählt für den Vertrieb von Software-as-a-Service-Lösungen. Also das ist so ein bisschen, wie es aussieht. Was jetzt nicht heißt, dass das jetzt richtig und toll ist, nur praktisch so sieht die Welt aus. Ihr Gedanke, den Sie da hatten, ist sicherlich sehr gut und richtig. Ja, und Breite des gesamten Vertriebssystems jetzt wäre praktisch, über wie viele verschiedene Kanäle wird ein Produkt vertrieben. Das ist also das, was wir im Bereich Musikindustrie beispielsweise hatten, CD oder digital oder auch noch über den klassischen Plattenladen. Wo hätte man vielleicht so eine Fragestellung hier im Bereich der Softwareindustrie? Und so fragt, über wie viele Kanäle wird ein Produkt eigentlich verbreitet? Ja?
Und dann denke
Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber das ist jetzt nicht exakt das, was hier gemeint ist. Also hier hätten wir jetzt wirklich nur, sagen wir mal, wir hätten ein Produkt mit einer bestimmten Funktionalität und die Frage wäre, ob wir das nur über einen Vertriebskanal an die Kunden schicken oder eben über mehrere. Ich glaube, Sie waren zuerst.
Da gibt es ein schönes Beispiel aus der Computerspielindustrie. Aha.
Also im Download und die CD-Variante, sagen Sie gerade. Können Sie es nochmal dem Spielbeispiel nochmal erläutern? Klang spannend.
Also bei Computerspielen ist insbesondere das Problem, dass Spieleentwickler ja über diese Publisher die Spiele vertreiben, die dann die CDs in den Laden stellen werden und so weiter. Und es wird der Versuch gemacht, die auch quasi direkt über die eigene Webseite oder über ein eigenes Vertriebssystem als Download-Titel zu verkaufen, um halt eben etwas mehr Einnahmen zu haben.
Ja, ja. Ja, also super Spieleindustrie, einmal über Publisher auch so in den normalen Handel reinzubringen oder eben auch über Direktdownloads. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja. Sie auch in der Richtung, oder?
Ja, im Prinzip die gleiche Richtung, was ich noch hinzufügen wollte, ich hätte das Office-Beispiel trotzdem genommen.
Okay.
Das gibt es ja auch im Laden und auch als Download-Titel.
Ja, genau.
Das ist aber dann halt so, dass man es auch quasi als Download kaufen kann und dass man dann trotzdem noch die CD zugeschickt bekommt. Da gibt es dann halt diese Kommunikation zwischen den Vertriebswegen, die halt irgendwie sichergestellt werden.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen so ein Problem, wenn man
Vertriebswege hat. Ja, prima, sehr schön. Ja, bitte. Hm? Ja, okay, ja. Okay, ja. Mhm. Sehr gut. So, schauen wir uns an die Gestaltung und Beziehungen zu Vertriebspartnern und auch zu Key Accounts. Also, schauen wir uns erstmal an, was ist eigentlich ein Key Account? Das ist so ein Begriff, den Sie so in der Vertriebspraxis ständig hören. Das sind also Kunden, in der Regel sind es Unternehmen und Großkunden, die für die Anbieter von besonderer Bedeutung sind und denen auch spezielle Leistungen angeboten werden, die deren außergewöhnliche Stellung unterstreichen. Ja, also das wäre, wenn etwa Oracle hat einen Großkunden, der heißt jetzt vielleicht BMW oder sonst was. Also die ganz wichtigen, die ganz großen Kunden, die werden als Key Accounts bezeichnet.
Ich denke, das war auch ein letztes Beispiel von der Telekom.
Bitte nochmal?
Die Telekom ist jetzt ein Kunde, die auch Vertriebspartner ist für Sun, weil inzwischen ja Oracle. Und ich denke, das ist auch eher die Sache, wo dann halt eben dann Leute von Oracle dann dauerhaft halt eben dann auch beim Kunden dann sitzen. Und halt eben dann so ein Key Account.
Ja, ja.
Nur für dieses
ganz genau. Ganz genau. Also da würde ich jetzt nämlich genau da anschließen, was Sie gesagt hatten, ne? Dass wir dann eben dann sogenannte Key Account Manager haben, die dann wirklich direkt dafür da sind, einen Kunden zu betreuen. Ja? Und das sind dann in vielen Fällen auch ja, Leute, die eben auf den Chefpositionen angesiedelt sind. Also in sehr vielen Fällen sind es dann auch Vorstandsmitglieder, die dann als Key Account Manager tätig werden und dann diese Großkunden dann praktisch persönlich betreuen. Ja, und da wird es dann tatsächlich in diesem Bereich, wird dann tatsächlich in dem Vertrieb viel, viel mehr gemacht, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Also da geht es dann tatsächlich nicht nur darum, einmal im Monat oder alle 3 Monate mal anzurufen und zu sagen, lieber Kunde, bist du denn noch zufrieden? Dürfen wir dich weiter beglücken? Also diese typischen Klinkenputztätigkeiten, ja, sondern es geht da auch tatsächlich genau darum, dass man beispielsweise hergeht und gemeinsam mit diesen Key Accounts strategische Pläne, solche Entwicklungspläne aufstellt. Wie sollte sich die IT des Kunden dann vielleicht in den 10 Jahren letztlich entwickeln. Also fast wie man das dann auch in so einem Art Beratungsprojekt machen würde. Also natürlich immer mit der Idee im Hinterkopf, dann an diesem Key Account dann entsprechend Software oder Hardware auch zu verkaufen, aber eben hier auf einem solchen Level. Und wenn Sie sich das mal so vor Augen führen, wird, glaube ich, relativ schnell klar, dass da wirklich, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe ist und man gute und gut ausgebildete Leute braucht, um hier solche, um hier solche Vertriebsaktivitäten vernünftig auf die Beine zu stellen. Also einige solche Ziele des Key Account Managements. Einbindungen in die Strategieplanung des Kunden, beispielsweise langfristige Planung von Release-Wechseln, Einsatz innovativer Technologien, Abstimmung auch in solchen Fragestellungen wie Jahresbudget, wofür sollte man das Jahresbudget ausgeben. Da wird jeder Vertriebler natürlich seine eigenen Ideen haben. Übliche Vorteile für solche Key-Account-Kunden, in der Regel größere Rabatte, kriegen eine intensivere Kundenbetreuung und natürlich solche Incentives à la Einladung zu Sport- und Kulturveranstaltungen. Da lassen sich in der Regel diese Companies, die Anbieter, nicht lumpen, wenn es um solche Golfturniere oder Kulturveranstaltungen geht. Das lassen die sich einiges kosten. Und so Privatmeinung von mir wäre auch die, dass sich das dann tatsächlich ganz gut rechnet. Das ist erhöht, glaube ich, wenn Sie da richtig tolle Events machen, erhöht das einfach die Kundenbindung. Das ist an der Stelle das Ziel. Und was an der Stelle genutzt wird als Software, sind solche CRM-Systeme. CRM für Customer Relationship Management, die ja an und für sich jetzt keine herausragenden, tollen Funktionalitäten haben. Da werden praktisch die Kundenkontakte mit gemanagt, mit solchen einfachen Informationen, wann wurde der Kunde das letzte Mal von wem angesprochen, wie waren die Reaktionen darauf, wo aber auch solche Kundenlandkarten, wird es dann häufig genannt, festgelegt werden. Und das kann tatsächlich sehr wichtig sein. Jetzt haben wir vielleicht bei einem Kunden eine IT-Abteilung. In der IT-Abteilung sitzen halt hunderte von Leuten und mit 5, 6 hat man schon mal näheren Kontakt gehabt. Dass man eben für Vertriebsaktivitäten dort drin festlegt, mit wem man gesprochen hat und was das letztendlich für Leute sind. Und zwar insbesondere sind dann spannend solche Fragestellungen wie, derjenige ist uns tendenziell positiv gesonnen und der steht eher auf einen anderen Anbieter und der ist sowieso ein bisschen komisch. Ja? Also immer wenn man dann irgendwas Kitzliges hat, weiß man dann auch aus dem Eintrag da in diesem CRM-System, an wen man sich vielleicht wendet, um möglichst gute Chancen zu haben, das sein Geschäft zu halten oder auszubauen. So, und im Bereich Vertrieb, das sind Kooperationspartner, genauso wie auf der anderen Seite der Supply Chain, macht die SAP so eine Art Reward-Modell. Ja? Also belohnt praktisch die verschiedenen Vertriebspartner, die sie haben, mit verschiedenen Statustypen. Ja? Also, so ein Status könnte sein Associate, Silver oder Gold. Und da gibt es so ein richtig so ein ausgefuchstes Punktesystem. Praktisch, wie gut hat so ein Vertriebspartner eigentlich in der letzten Zeit performt? Und in Abhängigkeit von dieser Performance wird er dann entsprechend bepunktet und kommt dann eben in eine dieser Klassen hier rein. Ne? Und damit so ein paar netten Vorteilen für die Goldpartner, dass sie auf solche SAP-Lizenzen dann die höchsten Rabatte bekommen. Ne? Wie gesagt, die kaufen die erstmal auch ein. Und der Partnerstatus honoriert eben auch die Investitionen des Vertriebspartners in Ressourcen und Know-how für die Entwicklung und oder Implementierung von SAP-Lösungen. Also wenn etwa ein Vertriebspartner gemeinsam mit seinem Kunden irgendeine ganz spezifische Software entwickelt hat für eine bestimmte Branche, dann ist das natürlich aus Sicht von so einem Softwareanbieter eine sehr nette Sache. Ja, und das wird richtig überprüft und gemacht. Diese Partner, in Anführungszeichen, dürfen auch in die Schulungen reingehen, dürfen in Anführungszeichen deswegen, weil dafür müssen sie auch bezahlen, ja, um dann eben sozusagen immer up-to-date zu sein und das entsprechende Wissen für die Software zu haben. Ne, an solchen Modellen sieht man auch natürlich ganz klar, wer da letztendlich der starke Partner in diesen Beziehungen drin ist. Ne? Ja, das war das ja, was ich im Wesentlichen schon gesagt hatte. Diese Punkte und alles, das brauchen Sie natürlich nicht zu wissen. Letztendlich so eine Abstufung hier und hier nochmal so ein paar Kriterien, die in die Punktebewertung dann reingehen. Hier sowas wie Vertriebserfolg, Kundenzufriedenheit, Ausbildungsmaßnahmen und Investitionen in solche Branchen, Lösungen und Entwicklungen ist letztendlich das, was dann vom Softwareanbieter hier belohnt wird. Ja, kommen wir zu dem letzten Punkt im Bereich Vertrieb. Und das ist dann das sogenannte Vertriebscontrolling. Und dieses Vertriebscontrolling, das ist eigentlich jetzt eine relativ einfache, schlichte Sache. Ja, also ist auch nicht viel anders, sage ich jetzt mal. Vielleicht wird mir da der ein oder andere Softwarevertriebsmensch auf die Finger schlagen, wenn ich das sage. Aber das ist jetzt auch nicht so viel anders, als wenn ich vielleicht Vertriebsmitarbeiter in der Bank oder Vertriebsmitarbeiter bei so einem Automobilhaus entsprechend controle. Und zwar controle nicht nur im Sinne von Kontrolle, sondern eben auch in Richtung von Koordination sowie Planung, Kontrolle und Steuerung. Ja. Also häufig auch so in dem Sinne, Sie machen eine Vorgabe für einen bestimmten Bereich. Also Vertriebsbereich sollte so und so viel Kunden bekommen oder akquirieren im Jahr. Dann kontrollieren wir das. Dann sehen wir eben, okay, ist jetzt anders als der Planwert. Und dann überlegen wir uns eben, ob wir steuernd eingreifen, also ob wir sagen, okay, das war jetzt zu schlecht, die Performance, da muss jetzt noch irgendwas darüber hinaus gemacht werden. Ja, und eine sehr, sehr häufig verwendete Instrument hier zum Controlling sind sogenannte Kennzahlensysteme, wo man also bestimmte Kennzahlen nimmt, in der Regel betriebswirtschaftliche Kennzahlen, und nimmt die halt her, um den Leuten Planwerte vorzugeben und dann eben auch Ist zu messen und dann eben diese Abweichungen zu ermitteln. Ja, Kennzahlensysteme, Kennzahlen gibt es sehr, sehr viele. Hier im Vertriebsbereich könnten das hier vielleicht solche sein. Ich gehe gleich mal auf die nächste Folie, die ist vielleicht ein bisschen spannender, weil das wären dann so ein paar Kennzahlen, die Sie dann wirklich praktisch in der Softwareindustrie verwenden. Also, Anzahl von Leads aus dem Direktmarketing-Prozess. Was ist ein Lead? Lead ist eine ganz schlichte Sache. Also, wenn Sie beispielsweise wenn beispielsweise ein IT-Anbieter auf die Cebit geht, ja, ist er auf seinem Stand und dann kommen so die Interessenten zu dem Stand und er sammelt die Visitenkarten ein, ja, dann wäre praktisch jede Visitenkarte wäre ein Lead. Um das mal ganz etwas sehr stark vereinfacht darzustellen. Also das kann hier eine Kennzahl sein, an der die Leistung von so einem Vertriebsmitarbeiter dann bewertet wird. Wie viele Adressen hat er eingesammelt? Wie viele Erstbesuche hat er gemacht bei potenziellen Kunden? Wenn Kontakt da ist, wird es häufig gemacht, dass diese Kontakte mit Abschlusswahrscheinlichkeiten bewertet werden. So nach dem Motto, aus diesem Lead wird mit 40%iger Wahrscheinlichkeit letztlich dann auch ein Kunde draus. Wie oft habe ich bei Kunden meine PowerPoint-Präsentation durchgeführt? Wie viele Angebote habe ich abgegeben? Und so weiter und so fort. Ja, wir können jetzt nicht, fällt uns schwer, jetzt wieder mit einer methodischen Brille darauf zu gehen und zu sagen, okay, und das sind jetzt die richtigen Kennzahlen, die wir nehmen. Aber was Sie hier schon mitnehmen sollten, ist, wenn Sie sich diese ganzen Kennzahlen hier anschauen, dass da durchaus in der Praxis, sagen wir mal, mit durchaus durchaus viel Druck ausgeübt wird. Da wird viel Druck ausgeübt, weil tatsächlich genau solche Kennzahlen genommen werden, um die Vertriebsmitarbeiter zu bewerten. Da wird genau hingeschaut, beispielsweise, wie viele Lösungspräsentationen gab es beim Kunden, wie viele Abschlüsse wurden gemacht, wie viele Opportunities wurden verloren und so weiter und so fort. Das ist ein richtiges Controlling-System, dem diese Mitarbeiter dort unterliegen, im Vertrieb generell und genauso im Softwarevertrieb. Und dass das, sagen wir mal, für den einzelnen Vertriebsmitarbeiter nicht nur spaßig ist, ja, das sehen Sie eben auch daran, dass entsprechend variables Gehalt auf Basis von diesen Parametern gezahlt wird. Ja. So funktioniert der Vertrieb. Also einmal werden diese Kennzahlen genommen, um das variable Gehalt zu berechnen und zum anderen auch im Sinne von Vorgaben zu machen. Ja, so nach dem Motto, im Jahr 2011 muss der Vertriebsmitarbeiter so und so viel Erstbesuche gemacht haben und so viel Leads gemacht haben und so viel Umsatz generiert haben. Und erst wenn das erfüllt ist, ja, dann geht es praktisch an die variablen Gehaltsbestandteile, ja, die Sie hier sehen. Und da haben wir hier auch mal aus dem Buch von Homburg und Kromer so ein paar grundsätzlich mögliche Anreizsysteme uns hier mal einmal herausgenommen. Das funktioniert dann so, dass der Vertriebsbeauftragte hier vielleicht ein solches Fixgehalt bekommt für eine bestimmte Leistung, welchen Parameter wir hier auch immer nehmen, und dann beispielsweise hier ein lineares Modell, dann praktisch sein Gesamtgehalt linear ansteigt mit der erbrachten Leistung. Oder Sie haben hier ein solches sprungfixes Gehaltsmodell, dass Sie dann jeweils ab einer bestimmten Leistung einen ordentlichen Aufschlag dann dazu bekommen, dann bleibt es hier konstant und wenn er hier diese Leistung erfüllt hat, geht es dann hier weiter. Denkbar auch solche progressiven Modelle, wenn, dann wird es wahrscheinlich eher degressiv aussehen, aber was Sie meistens in der Praxis haben, ist so ein lineares Modell. Und dass Sie so ein Gefühl dafür bekommen, also der variable Gehaltsanteil von so einem Vertriebsmitarbeiter in der Softwareindustrie liegt so bei 30-40% ungefähr. Und 30-40%, das ist schon ordentlich. Das heißt, da sehen Sie, die müssen sich wirklich strecken, um entsprechend ihr Geld zu verdienen. Und was fast noch ein bisschen, was fast noch schwieriger ist, ist, dass hier häufig bei diesem linearen Modell gerade hier dieser Bereich, wo es dann variabel überhaupt erst losgeht, Jahr für Jahr weiter nach rechts gezogen wird. Das heißt, so eine bestimmte Mindestleistung, um überhaupt in den variablen Bereich reinzukommen, da werden die Vorgaben ständig ziemlich heftig gesteigert. Das ist sowohl im Vertrieb so, als auch im Consulting so. Das heißt, das Rad dreht sich immer schneller und der Vertriebsmitarbeiter muss praktisch in seinem Hamsterrad, wenn man sich das mal so vorstellt, muss er sich praktisch auch immer schneller mitdrehen. Das ist also im Moment eine ganz, ganz heftige Entwicklung, dass dort die Schrauben wirklich sehr, sehr stark angezogen werden. Wie gesagt, das ist so das, was Sie meistens finden werden in der Praxis. Ja, und ein wesentliches Thema, wenn wir über den Bereich Vertrieb reden, ist natürlich dann auch die Fragestellung, wie werden solche Softwarelösungen denn eigentlich bepreist? Und da werden wir heute zumindest mal uns den Einstieg anschauen. Thema Preisstrategien, also weiter marktseitig. Also wir haben hier ein paar Ausgangspunkte, so theoretischer Art, die jetzt hier auf den nächsten zwei Stunden, Doppelstunden, werden wir hier immer wieder drauf zu sprechen kommen. Wir werden öfters wiederkommen zu dieser Kostenstruktur digitaler Güter und auch von Softwarelizenzen, wie die letztendlich die Preissetzung beeinflusst. Mit solchen Aussagen, dass eine kostenorientierte Preissetzung für Softwarelizenzen sicherlich nicht sinnvoll ist, ja, wie man das bei einem physischen Produkt aus dem Maschinenbaubereich vielleicht kennt, dass vielmehr eine wertorientierte Preissetzung mit Ausrichtung an den Zahlungsbereitschaften der Konsumenten sinnvoll ist. Also das wäre die Kostenstruktur digitaler Güter und dass wir eben auch diese Netzeffekte haben, die Preisstrategien von Softwareanbietern deutlich beeinflusst. Da werden wir überall drauf zu sprechen kommen. Bevor wir dann, wie gesagt, die nächsten Stunden da so ein bisschen mehr Theorie machen wollen, hier vielleicht nochmal so als Einstieg eine Folie, die Ihnen zeigt, wie Software eigentlich häufig abgerechnet wird. Also was ist die Abrechnungseinheit, die wir hier haben. Und da ist sehr, sehr häufig zu finden, hier erstmal, das ist hier ein schöner Rechtschreibfehler, das heißt Concurrent User hier. Ne? Also hier muss noch ein entsprechendes C hin und mit 2 R wird das geschrieben. Concurrent User und Named Seat hier. Weiß jemand, was Concurrent User ist? Ja. Genau, das sind die Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig mit dem System arbeiten dürfen. Das heißt, eine Firma, ein Kunde würde vielleicht bei einem Softwareanbieter Lizenzen für 100 Concurrent User kaufen. Ne? Und das heißt, das können verschiedene 100 sein. Das müssen nicht genau diese 100 sein, sondern es können auch andere 100 sein. Und das ist genau das Gegenstück zu diesem, was hier als Named Seat bezeichnet wird. Wenn wir da praktisch 100 Lizenzen kaufen würden, würde das bedeuten, dass wir sagen würden, okay, wir haben jetzt genau 100 Lizenzen für diese 100 Leute, die richtig benannt sind, ja, für den Müller, für den Schulze und so weiter und so fort. Und dieses Named Seat, habe ich mich eben noch eine Weile mit der Sonja Lehmann drüber unterhalten. Die Sonja Lehmann promoviert über dieses Thema Preisstrategien für Softwareanbieter und Named User. Das wird in den meisten Fällen synonym verwendet. Das heißt, das ist grundsätzlich genau das Gleiche. Warum sind die hier verschieden aufgeführt? Einfach deswegen, weil sie diesen Begriff Named Seat, den finden sie eher im US-amerikanischen Bereich und Named User finden sie eher im europäischen Bereich. Ja, bitte. Ja, sagen Sie nochmal lauter, bitte, gerne. Ja.
Kleine Exemplare. Und da muss man halt eben auswählen, ob man die Rechner gebunden macht. Also quasi in seiner Microsoft-Umgebung 100 Clients laufen lassen kann. Das wären dann Named Seats, diese 100 Arbeitsplätze. Oder halt eben Named User, das heißt, ich kann beliebig viele Arbeitsplätze haben, aber nur 100 Nutzer. Also 100 Nutzer im System konfiguriert haben.
Genau, also bei dem letzten stimmt das, glaube ich, alles überein. Jetzt wäre nur noch die Frage, ob das erste, was Sie genannt hatten, ob das nicht Concurrent User war? Nein. Sagen Sie es nochmal.
Man kann halt eben dann, sagen wir, 100 Windows-PCs stehen.
Okay.
Und für diese 100 Windows-PCs kauft man dann jeweils eine kleine Access-Leistung.
Okay.
Und dann ist es eigentlich egal, wie viele Nutzer da arbeiten. Man muss dann eben jeden einzelnen Arbeitsplatz.
Okay. Okay.
Da bräuchte man halt eben 3 Rechner zu nutzen, aber nur einen User zu nutzen. Da muss man halt überlegen.
Darf ich mal folgenden Vorschlag machen? Können Sie mir mal eine E-Mail nochmal schicken, so als Reminder? Dann checken wir das auch nochmal entsprechend, ja, wie das da entsprechend verwendet wird. Ne? Das ist ein guter Punkt. Ja, was haben wir für weitere Abrechnungsmodelle? Wir haben ein bisschen rückgängig hier eine Abrechnung in Abhängigkeit der Anzahl der CPUs, also wie viele Prozessoren werden entsprechend von der Software dediziert genutzt. Wobei das hier, da bin ich jetzt kein Experte, zunehmend zurückgeht und wenn es überhaupt eher so hardware-orientiert bepreist wird, dann eher so in die Richtung von Prozessorkernen. Ne, so eine Tendenz, die Prozessoren werden immer leistungsfähiger, bestehen aus mehreren Kernen und versucht, das etwas weiter runterzuschrauben. Ja. Weniger so im Bereich Anwendungssoftware zu finden, wenn dann in solchen relativ systemnahen Bereichen eher. Hier nutzungsabhängig, da werden wir uns noch auch ein bisschen beschäftigen hier im Laufe der Veranstaltung. Also nutzungsabhängig jetzt in dem Sinne, dass beispielsweise bestimmte Transaktionen direkt bepreist werden. Also kann man sich alles Mögliche vorstellen, vielleicht die Anzahl der geplanten Routen ja, in einem solchen Supply Chain Management System, wenn ich da solche Optimierungen durchführe, muss ich zahlen pro geplanter Route. Das wäre so ein Beispiel. Oder pro berechnetem irgendwas, pro ausgedruckter Rechnung etc. Named User, wo eben genau festgehalten wird, wer nun berechtigt ist, etwas zu nutzen. Oder auch in Abhängigkeit von Finanzkennzahlen. Das würde nun beispielsweise heißen, dass wir vielleicht den Umsatz eines Unternehmens nehmen und sagen, in Abhängigkeit des Umsatzes des Unternehmens fällt nun eine bestimmte License Fee an, um eben eine bestimmte Software zu nutzen. Finden Sie beispielsweise so im Bereich Softwareanbieter für elektronische Marktplätze, also der Softwareanbieter bietet eine Lösung an, mit der man einen elektronischen Marktplatz betreiben und aufbauen kann. Und je nachdem, wie viel Umsatz nun praktisch der Anbieter, der diese Software nutzt, macht, in Abhängigkeit davon muss er eben entsprechende Fees bezahlen. Das sind so einige Abrechnungsmodelle, die wir hier haben. Und was Sie auch sehr, sehr häufig finden, und das ist meistens eine relativ marketingtechnisch auch eine ganz gute Idee, ist, dass diese Abrechnungsmodelle miteinander gemixt werden. Also wenn Sie mal in die Preisliste von so einem großen Standardsoftwareanbieter reingehen, dann ist es alles andere als einfach, das zu verstehen. Ja? Die sind mehrere hundert Seiten umfangreich. Ja? Und da steht nicht mal so kurz drin, der Named User kostet 3.000 Euro. Ja? Das wäre beispielsweise so eine Art Basissatz, damit Sie so ein Gefühl für bekommen, wie viel so eine Lizenz für SAP ERP kostet, so ungefähr 3.000 pro Named User. Aber das wird dann entsprechend gekoppelt mit weiteren Metriken. Ja? Also beispielsweise ganz eingängig vielleicht, wenn Sie den Bereich HR, also Human Resources, sich anschauen, dann wird das Preismodell eben so gebildet, dass es einmal die Named User Komponente hat. Und dann aber auch noch eine andere Komponente hat. Ja, und die zweite Komponente ist in dem Fall die Anzahl der Stammdaten, die mit der Software verwaltet wird. Also wie viele People verwalte ich letztendlich damit? Letztlich ganz geschickt, oder die Frage ist dann aus Sicht des Anbieters, wie geschickt bin ich denn, um dann praktisch aus meinen Kunden deren maximale Zahlungsbereitschaft herauszuholen. Ja. Ja.
Also da waren jetzt Mehrfachnennungen möglich.
Ja.
Auf der Seite vom Software-Vendor. Aber beim Benutzer nicht. Weil beim Benutzer kommt man ja auf knapp 100%, wenn man die einzelnen Seiten verliert.
Ja.
Das klingt so nach Einfachnennung. Und wenn man hier Seite vom Software-Vendor addiert, kommt man halt über 200%. Das heißt dann, da war Mehrfachnennung möglich. Oder wie ist das?
Muss ich mal nachschauen.
Das muss gut zu wissen, weil sonst sind diese Abstände, die man sieht zwischen dem, was die Benutzer gewählt haben und dem, was die Software-Vendor gewählt haben, halt
nicht besonders aussagekräftig.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Muss ich mir nochmal durchlesen, was da genau erlaubt war an mehrfach oder nicht mehrfach Antworten. So auf den ersten Blick würde ich Ihnen jetzt erstmal recht geben.
Also meine Anmerkung geht in eine ähnliche Richtung.
Okay.
Ich kann mir das zum Beispiel ganz unten nicht erklären. Also der obere Balken sagt ja jeweils, was der Anbieter bevorzugt. Und der untere
genau.
Balken, was der Kunde bevorzugt.
Ja.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich als Kunde Finanzkennzahlen bevorzugen würde, weil ich eben dann nur das bezahle, wenn ich auch wirklich Umsatz damit gemacht habe. Also überrascht mich jetzt erstmal, dass bei den Kennzahlen eben, dass es der Anbieter bevorzugt und nicht der Kunde.
Muss Ihnen das Gleiche sagen, was ich gerade dem Kollegen gesagt habe, muss ich mir auch nochmal anschauen, auch hier so, wie Sie so sagen. Ich will mir auch eher so einleuchten, wie Sie es gerade sagen. Ja.
Das könnte ich mir aber schon vorstellen, weil bei Finanzkennzahlen hat natürlich der Kunde auch immer das Risiko oder auch immer das Problem, dass er nicht genau kalkulieren kann. Das ist, wenn ich klar einen Named User habe, dann weiß ich habe meine, keine Ahnung, 30 Mitarbeiter, 40 Mitarbeiter, für die bezahle ich den Betrag X, das
ja.
Ist jedes Jahr fällig und dann bin ich damit durch, dann kann man gut kalkulieren. Wenn das umsatzabhängig ist, dann habe ich meinetwegen bis zum Ende November oder so Umsatz von X gemacht und dann schaffe ich es gerade noch den Großauftrag vor Jahresende klar zu machen und dann heißt es plötzlich, ja, Sie sind jetzt eine Sparte nach
unten. Naja.
Also
Sie sehen, dass ich die Studie jetzt selbst nicht so exakt durchgelesen habe und es jetzt nicht so ganz toll wiedergeben kann, wie ich es gern würde. Aber so gefühlsmäßig, jetzt kann ich auch nur gefühlsmäßig argumentieren, würde ich eher dem Kollegen hier vorne recht geben. Also diese Planungsunsicherheit, die würde ich an der Stelle, die damit ja verbunden ist mit einem solchen Messmodell, die würde ich jetzt eher stärker sehen bei dem Softwareanbieter, der eben nicht weiß, was er letztendlich an Einnahmen bekommt. Und gerade den Fall, den Sie schildern, wenn ich jetzt so ein elektronischer Marktplatzanbieter bin und von Ihnen die Software entsprechend nutze und ich habe ein paar Mitarbeiter, ich nehme genau mal Ihr Beispiel, genauso würde ich dann nämlich auch denken und muss die eben am Monatsende entsprechend bezahlen. Dann hätte das ja immerhin noch für mich als User jetzt den Charme, dass wenn meine Umsätze schlecht sind, ich auch weniger für einen Anbieter zahlen müsste. Ja, so. Aber wie gesagt, ich stoche ja gerade auch im Nebel. Ja, hier kommt nochmal der Hinweis, der in der Praxis garantiert eine Rolle spielt, dass der Kunde vielleicht nicht immer geneigt ist, sich jetzt da gerne in seine Zahlen reinschauen zu lassen. Das käme dann wahrscheinlich auf die Kennzahlen drauf an. So einen Umsatz müssen Sie ja in der Regel sowieso veröffentlichen. Wenn Sie dann so eine Kennzahl nehmen, dann wäre das wahrscheinlich jetzt nicht so das Thema.
Natürlich, aber es wird...
Aber ja, genau, ganz genau. Und dann wird es entsprechend kritisch werden, richtig. Ja. Ja, okay. Und dann glaube ich, schauen wir uns dieses Bild jetzt heute nicht mehr ganz im Detail an. Das ist einfach so der Fahrplan, mit dem wir jetzt so weitergehen werden im Rahmen der Lehrveranstaltung, dass wir uns eben diese verschiedenen Parameter von Preismodellen für Softwareprodukte dann praktisch Schritt für Schritt anschauen werden. Also von solchen Sachen wie Preisbildung, Struktur, Zahlungsstrom, Preisdifferenzierung, Preisbündelung, ein paar Modelle hier zu dem Thema, unter welchen Bedingungen ist es eigentlich sinnvoll, so eine Preisdifferenzierung zu machen, mengenbezogen, leistungsbezogen, zeitbezogen abzurechnen, wann bündle ich Produkte zusammen oder nicht, wie sehen die dynamischen Preisstrategien aus. Das werden wir dann praktisch erst dann auch im nächsten Jahr machen. Ja. Gut, für heute vielen Dank, wünsche Ihnen alles Gute, frohe Weihnachten, kommen Sie gut ins nächste Jahr und bis bald. Ne? Danke.